Es gibt Filme, die erzählt man nach. Und es gibt Filme, die man erlebt. Und Avatar gehört zweifelsohne zur zweiten Kategorie. Was macht Pandora so glaubwürdig? Und weshalb verändert der Film unseren Blick auf eine Welt, ohne dass wir es sofort bemerken?
Du hörst Neuroklar, einen Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design. Aus neurodiverser Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch? Und wann nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei. Nur Klartext.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Neuroklar. Es gibt Filme, die erzählt man nach ihrem Ende noch einmal. Man spricht über die Handlung, über einzelne Figuren, über überraschende Wendungen. Und dann gibt es Filme, über die man erstaunlich selten Geschichten erzählt. Stattdessen sagt man Sätze wie »Diese Welt war einfach unglaublich« oder »Das hat sich wie echt angefühlt«. Und genau das passiert bis heute bei Avatar. Dabei ist eigentlich bemerkenswert, dass nichts an Pandora wirklich existiert. Kein Baum, kein Tier, kein schwebender Berg. Und trotzdem sprechen viele Menschen über diesen Ort. Warum eigentlich? Genau der Frage möchte ich heute gemeinsam mit euch nachgehen. Nicht als Filmkritik und auch nicht als reine Inhaltsangabe, sondern mit einem Blick auf einen Film, der bis heute Millionen Menschen fasziniert. Vielleicht erinnert ihr euch noch an euren ersten Besuch auf Pandora. Nicht an eine bestimmte Szene, nicht an einen Dialog, sondern an den Moment, in dem sich diese Welt plötzlich richtig anfühlte. Denn der Regisseur verlangte von seinem Publikum von Anfang an eine ganze Menge ab. Menschen steuern künstlich erschaffene Körper. Ein Planet besitzt schwebende Berge. Pflanzen reagieren auf Berührungen. Und Lebewesen verbinden sich über biologische Schnittstellen miteinander. Objektiv betrachtet ist fast jede einzelne Idee unglaublich. Und trotzdem sitzen Millionen Menschen im Kino und akzeptieren all das nach wenigen Minuten. Nicht widerwillig, sondern ganz selbstverständlich. Aber warum? Was macht einen Film so glaubwürdig, obwohl seine Welt völlig unrealistisch ist? Und genau dort beginnt für mich die eigentliche Stärke von Avatar. Der Film überzeugt nicht mit Erklärungen, er überzeugt mit Konsequenzen. Pandora folgt eigenen Regeln und sie hält sich eben selbst an diese Regeln. Jede Pflanze, jedes Tier, jede Landschaft und jede Begegnung. All das wirkt so, als hätte diese Welt schon existiert, lange bevor die Kamera eingeschaltet wurde. Und deshalb liegt genau darin wohl eine der wichtigsten Entscheidungen, die James Cameron damals traf. Pandora wurde nie gebaut, damit sie spektakulär aussieht. Pandora wurde gebaut, damit sie eben glaubwürdig wirkt. Und genau deshalb wollen wir heute nicht darüber sprechen, ob Avatar selbst ein guter Film ist, sondern darüber, warum diese Welt bis heute funktioniert. Was fesselt uns also an der Welt? Was irritiert an der Welt? Und wann wirkt eigentlich da drin etwas logisch? Und wann beginnt unser Blick, sich langsam zu verändern? Denn vielleicht erzählt Avatar gar nicht nur eine Geschichte über Pandora. Vielleicht erzählt der Film auch etwas darüber, wie Geschichten entstehen, denen wir eben bereitwillig folgen. Kapitel 1. Warum glauben wir Pandora? Der Regisseur nimmt sich Zeit. Mehr Zeit, als viele moderne Filme es heute tun würden. Wenn Jake Scully Pandora zum ersten Mal betritt, beginnt kein hektischer Wettlauf, keine Explosion, keine Verfolgungsjagd. Der Film hält inne. Die Kamera beobachtet, Jake beobachtet und wir beobachten eben ihn. Das ist eine bemerkenswerte Entscheidung. Denn eigentlich möchte ein Blockbuster ja möglichst schnell zeigen, was er eben zu bieten hat. Und Avatar macht eigentlich das Gegenteil. Der Film lädt uns zunächst ein, einfach nur hinzuschauen. Jake steht zwischen Pflanzen, die auf Berührung reagieren. Er entdeckt Tiere, die aussehen, als kämen sie aus einem Traum. Und über ihm schweben eben Berge, die jeder physikalischen Erfahrung eben widersprechen. Und hier müsste unser Verstand eigentlich schon direkt protestieren. Moment mal, das gibt doch eigentlich gar keinen Sinn. Doch genau das passiert in dem Fall eben selten. Warum? Weil James Cameron nicht versucht, Pandora zu erklären? Er versucht, Pandora erlebbar zu machen. Und das ist eben ein großer Unterschied. Denn viele Sci-Fi-Filme beginnen damit, ihre Welt zu erklären. Karten, Texteinblendungen, Dialoge, Fachbegriffe und Regeln. Doch Avatar verzichtet erstaunlich oft darauf. Natürlich gibt es Erklärungen, doch meistens kommen sie erst dann, wenn wir den Teil der Welt eben bereits akzeptiert haben. Nicht vorher. Und vielleicht ist genau das einer der Gründe, warum Pandora bis heute eben glaubwürdig wirkt. Der Film verlangt von uns nicht, alles sofort zu verstehen. Er erlaubt uns, zuerst zu staunen und erst danach zu fragen. Auch die Kamera unterstützt diese Gedanken. Pandora wird selten in schnellen Schnitten gezeigt. Stattdessen verweilt sie eher. Sie folgt Jakes Blick. Sie bleibt an Pflanzen hängen. An Licht, an Bewegung. An kleinen Details, die für die Handlung erstmal völlig unwichtig erscheinen. Aber wiederum dadurch entsteht eben viel Interessantes. Pandora wirkt nicht direkt wie eine Filmkulisse. Sie wirkt wie ein Ort, den man eben entdecken kann. Das ist keinesfalls selbstverständlich, denn viele Fantasy- oder Science-Fiction-Filme erschaffen beeindruckende Welten, ganz ohne Frage. Aber eben nicht jede dieser Welten fühlt sich von vornherein vollständig an. Oft sieht man spektakuläre Landschaften. Doch sobald eben die Figuren weiterziehen, hat man das Gefühl, dass diese Orte nur genau für diese Szene existiert haben. Und hier funktioniert Pandora eben anders. Man hat fast den Eindruck, dass das Leben dort weitergeht, auch wenn gerade niemand mehr hinsieht. Denn die Tiere bewegen sich unabhängig von den Figuren. Pflanzen reagieren nicht nur dann, wenn es für die Handlung wichtig ist. Geräusche setzen nicht erst ein, wenn Spannung entstehen soll. Die Welt scheint also ihren eigenen Rhythmus zu besitzen. Und vielleicht liegt genau darin eben der Unterschied zwischen einer Kulisse und einer Welt. Eine Kulisse existiert exakt für die Geschichte. Eine Welt existiert eben unabhängig von ihr. Das zeigt sich sogar in Momenten, in denen scheinbar überhaupt nichts passiert. Jake beobachtet, Neytiri wartet. Der Wald bewegt sich. Der Film hat keine Angst vor ruhigen Augenblicken. Und genau deshalb entsteht eine Art Vertrauen. Nicht in die Figuren, sondern eben in die Welt selbst. Ja, vielleicht sogar ist das die eigentliche Leistung von Avatar. Nicht die reinen Spezialeffekte, nicht das 3D, nicht die Technik, sondern eben das Gefühl, dass Pandora auch ohne ihre Hauptfiguren existieren könnte. Dass irgendwo hinter der nächsten Baumreihe Geschichten stattfinden, die wir niemals sehen werden. Und genau an dem Punkt beginnt eben für mich eine spannende Beobachtung. Avatar möchte nicht, dass wir Pandora bewundern. Der Film möchte, dass wir ihr glauben. Das klingt zunächst ähnlich, ist aber eigentlich was völlig anderes. Bewunderung entsteht oft durch Größe, durch Spektakel, durch Überraschung. Glaubwürdigkeit wiederum entsteht durch Konsequenz, durch Wiederholung, durch Details, durch eben das Gefühl, dass alles an seinem Platz ist und eben seinen Platz hat. Vielleicht erinnert man sich deshalb gerne so lange an Pandora. Nicht, weil sie unmöglich erscheint, sondern weil eben alles dafür getan wurde, dass es sich möglich anfühlt. Und hier entsteht auch die nächste Frage. Denn wenn ein Film uns eine Welt glauben lassen kann, die es gar nicht gibt, welche filmischen Entscheidungen sorgen dann eigentlich dafür, dass wir uns in ihr zu Hause fühlen? Kapitel 2. Wann wird eine Fantasiewelt glaubwürdig? Es gibt interessante Momente beim Anschauen von Avatar. Irgendwann hört man auf, sich über Pandora zu wundern. Die schwebenden Berge sind plötzlich einfach da. Die leuchtenden Pflanzen ebenfalls. Selbst die Verbindung zwischen den Na'vi, den Tieren und Eva wirkt irgendwann selbstverständlich. Dabei ist doch nichts alltäglich davon, sondern im Gegenteil. Fast jedes Element dieser Welt widerspricht unserer Erfahrung und trotzdem akzeptieren wir sie. Nicht widerwillig, sondern erstaunlich bereitwillig. Und warum? Vielleicht beginnt die Antwort schon lange, bevor wir Pandora überhaupt betreten haben. Denn noch bevor Jake seinen Avatar zum ersten Mal steuert, erleben wir ihn als Menschen. Wir sehen ihre Technik, ihre Fahrzeuge, ihre Sprache und ihre Routine. Die Welt wirkt zunächst vertraut, ja fast dokumentarisch. Doch erst danach öffnet sich also langsam die Tür nach Pandora. Das wiederum ist eine spannende Entscheidung. Denn viele Science-Fiction-Filme werfen ihr Publikum eigentlich mehr oder weniger sofort ins Unbekannte. Avatar tut genau das Gegenteil. Denn der Film gibt uns zunächst etwas Bekanntes, damit das Fremde später umso glaubwürdiger wirken kann. Doch allein damit ist es natürlich nicht getan. Denn eine Welt wird eben nicht dadurch glaubwürdig, dass sie viele Details besitzt. Sie wird glaubwürdig, wenn ihre Regeln zuverlässig bleiben. Und genau hier arbeitet Avatar erstaunlich konsequent. Pandora verändert ihre Spielregeln nie, nur weil es eben für die Handlung praktischer wäre. Pflanzen reagieren auf Berührungen, immer. Die Verbindung über die Quere funktioniert nach demselben Prinzip, immer. Die Tierwelt folgt ihrer eigenen Ordnung, immer. Und der Film erklärt uns eben diese Regeln nicht ständig neu. Er setzt also voraus, dass wir sie irgendwann verstanden haben. Und danach behandelt er sie anschließend mit derselben Selbstverständlichkeit wie die Schwerkraft eben in unserer eigenen Welt. Und gerade dadurch entsteht dann wieder Vertrauen. Nicht, weil wir jede Einzelheit nachvollziehen können, sondern weil wir merken, diese Welt nimmt sich selbst ernst. Eine Geschichte muss praktisch nicht realistisch sein. Sie muss nur ehrlich zu ihren eigenen Regeln sein. Denkt man einmal an andere Filmwelten. Warum akzeptieren wir Zauberei bei Harry Potter? Warum stellen wir die Macht in Star Wars kaum in Frage? Oder warum hinterfragen wir nicht in Der Herr der Ringe, dass die Ents über Jahrhunderte durch Wälder wandern? Nicht, weil diese Ideen wissenschaftlich erklärbar wären, sondern weil die Geschichten sie eben konsequent behandeln. Sie brechen also ihre eigenen Regeln nur selten. Und wenn doch, dann hat das wohl meistens einen erzählerischen Grund. Avatar reiht sich genau hier ein. Pandora wirkt nicht nur glaubwürdig, weil alles logisch wäre. Pandora wirkt glaubwürdig, weil der Film seine eigene Logik so gut wie niemals verrät. Insgesamt ist dabei auch, wie sparsam eben der Film mit Erklärungen umgeht. Natürlich erfahren wir etwas über die Quellen, über die Avatar-Technologie, über die Atmosphäre des Planeten, aber vieles bleibt eben bewusst offen. Wir erhalten also gerade genug Informationen, um der Geschichte folgen zu können. Den Rest überlässt der Film eben unserer Vorstellung. Zunächst wirkt das riskant. Schließlich könnte man meinen, dass mehr Erklärung automatisch mehr Verständnis schaffen. Doch oft passiert das Gegenteil. Denn je länger ein Film versucht, seine Welt bis ins kleinste Detail zu erklären, desto eher entstehen eben neue Fragen. Warum funktioniert das genauso? Warum nicht anders? Wo endet diese Regel? Und wo beginnt die nächste? Avatar entscheidet sich eben für einen anderen Weg. Der Film erklärt eben nur das, was für seine Geschichte wirklich notwendig ist. Alles andere zeigt er uns in Bildern. Und genau darin liegt ein großer Unterschied. Erklärungen sprechen unseren Verstand an. Bilder unsere Vorstellungskraft. Vielleicht erinnern sich deshalb viele Zuschauer noch Jahre später an einzelne Orte auf Pandora. An den Baum der Seelen, an den nächtlich leuchtenden Wald. Nicht, weil diese Orte besonders ausführlich erklärt worden wären, sondern weil der Film ihnen den Raum dazu gibt. Zum Entdecken, zum Beobachten oder zum Staunen. Und vielleicht steckt darin auch wieder eine Entscheidung, die Avatar bis heute besonders macht. Denn es erklärt eben nicht jede Einzelheit. Es kommentiert nicht jede Szene. Es nimmt in Kauf, dass manche Fragen zunächst offen bleiben. Es wird also darauf vertraut, dass wir bereit sind, eine Welt nicht nur zu verstehen, sondern sie zunächst einmal zu erleben. Und vielleicht beginnt dort dann eben auch die Glaubwürdigkeit. Nicht mit den Antworten, sondern mit dem Mut, nicht jede Frage sofort beantworten zu wollen. Kapitel 3: Wann verändert ein Film unseren Blick? Es gibt einen bemerkenswerten Moment in Avatar. Und vielleicht bemerkt man ihn erst beim zweiten oder dritten Mal sehen des Films. Zu Beginn des Films scheint ziemlich klar zu sein, wer die Hauptfiguren sind. Jake Scully, Dr. Grace Augustine, der Colonel, die Wissenschaftler, die Soldaten. Sie begleiten uns von Anfang an. Wir kennen ihre Sprache, ihre Technik und ihre Ziele, mehr oder weniger. Die Navi dagegen wirken zunächst wie Fremde. Sie sprechen eine unbekannte Sprache. Sie bewegen sich anders. Ihre Gestik ist ungewohnt. Selbst ihre Gesichter unterscheiden sich deutlich von unseren. Eigentlich müsste es uns also leichter fallen, den Menschen zu folgen. Schließlich teilen wir ihre Perspektive. Und genau deshalb ist es so interessant zu beobachten, was der Film im weiteren Verlauf macht. Nicht die Navi verändern sich. Sie bleiben ihren Regeln treu. Sie leben weiterhin im Einklang mit Pandora. Sie sprechen dieselbe Sprache. Sie handeln nach denselben Werten. Verändert wird also ausschließlich unser Blick. Und das geschieht extrem langsam. Es gibt keinen einzigen Moment, in dem der Film sagt, ab jetzt sollt ihr mit den Navi mitfühlen. Stattdessen verschiebt sich diese Perspektive fast unmerklich. Jake verbringt mehr Zeit mit ihnen. Wir verbringen mehr Zeit mit ihnen. Er lernt ihre Sprache. Wir hören sie immer häufiger. Er versteht ihre Rituale. Wir beobachten sie immer genauer. Also wird aus Fremdheit Vertrautheit. Nicht durch den großen Wendepunkt, sondern durch diese vielen kleinen Begegnungen. Das unterscheidet Avatar von vielen Filmen, die ihr Publikum möglichst schnell auf eine Seite ziehen wollen. Denn hier geschieht das Gegenteil. Der Film gibt uns Zeit. Zeit zum Beobachten, Zeit zum Vergleichen, Zeit, um unsere Meinung zu ändern. Interessanterweise betrifft das nicht nur die Navi. Auch die Menschen verändern sich in unserer Wahrnehmung. Dabei tun sie zunächst genau das, wofür sie hergekommen sind. Sie sichern ihre Basis. Sie sammeln Informationen. Sie verfolgen ihre Mission. also objektiv betrachtet, handeln viele Figuren zunächst nicht anders als zu Beginn. Und trotzdem wirken dieselben Entscheidungen später plötzlich eben härter. Kälter, ja, wenn nicht sogar rücksichtsloser. Warum? Weil der Film inzwischen unseren Standpunkt verändert hat, nicht aber den der Figuren. Unseren. Denn plötzlich betrachten wir eben dieselbe Situation von einer anderen Seite. Und die Handlung erhält somit eine neue Bedeutung. Denn vielleicht liegt auch wiederum darin die eigentliche Irritation von Avatar. Nicht, dass Menschen gegen Na'vi kämpfen, sondern, dass wir irgendwann vergessen, dass wir den Film ursprünglich aus der Perspektive der Menschen begonnen haben. Und ohne dass wir es bewusst merken, stehen wir plötzlich mitten in Pandora. Nicht neben den Maschinen, sondern eben zwischen Bäumen. Nicht hinter Sicherheitszäunen, sondern gemeinsam mit den Na'vi. Und das geschieht nicht durch den einzelnen Dialog, nicht durch einen dramatischen Monolog, sondern durch etwas viel Einfacheres. Der Film verändert also Schritt für Schritt unseren Bezugspunkt. Und plötzlich fühlt sich dieselbe Welt völlig anders an. Denn der Film verlangt nie, dass wir unsere Meinung ändern. Er lädt uns lediglich ein, lange genug hinzusehen. Alles Weitere passiert dann mehr oder weniger allein. Vielleicht erklärt auch das, warum sich Avatar selbst nach vielen Jahren immer noch erstaunlich modern anfühlt. Nicht wegen der Technik, nicht wegen der Spezialeffekte, sondern weil der Film seinem Publikum etwas zutraut. Er vertraut darauf, dass Beobachtung manchmal stärker wirkt als eben jede Erklärung. Und genau dadurch entsteht eben etwas, das erstaunlich selten geworden ist. Wir entdecken den Film nicht nur mit Jake. Wir verändern gemeinsam den Blick mit ihm. Und zwar nicht, weil uns jemand dazu auffordert, sondern weil uns Avatar die Zeit gibt, selbst zu dieser Entscheidung zu kommen. Kapitel 4. Wann merken wir, dass wir längst auf Pandora angekommen sind? Es gibt in Avatar keinen Moment, in dem gesagt wird, ab jetzt seid ihr auf der Seite der Na'vi. Keine Texteinblendung, keine großen Reden, keine Szene, die diesen Wechsel offiziell einleitet. Und trotzdem passiert genau das. Fast unbemerkt. Vielleicht beginnt es sogar schon viel früher, als wir glauben. Am Anfang betrachten wir Pandora noch als Besucher. Gemeinsam mit Jake entdecken wir Pflanzen, Tiere und Landschaften. Alles wirkt neu, alles wirkt fremd. Doch irgendwann verändert sich etwas. Nicht eben die Welt, sondern unser Blick auf sie. Ein gutes Beispiel dafür ist die Sprache. Zu Beginn hören wir die Sprache der Na'vi wie etwas Fremdes. Der Vorteil, die Untertitel helfen uns. Die Wörter selbst wirken aber ungewohnt, fast musikalisch. Und mit jeder weiteren Szene verliert dieses Gefühl jedoch an Bedeutung. Nicht, weil wir jetzt plötzlich alle Na'vi sprechen können, sondern weil der Film uns nicht mehr ständig daran erinnert, dass diese Sprache fremd ist. Sie ist eben Teil der Welt. Dasselbe geschieht mit anderen Orten. Anfangs wirken sie überwältigend. Später erkennen wir sie wieder. Den Home Tree, die Halleluja-Berge oder den Baum der Seelen. Aus einer fremden Landschaft werden eben Orientierungspunkte. Auch die Geräusche verändern ihre Wirkung. Am Anfang wirken sie exotisch, fast bedrohlich. Und später? Das Zirpen, das Rascheln, der Ruf der Tiere. Sie gehören eben einfach dazu. Und das schafft die Vertrautheit, ohne eben jemals aufdringlich zu werden. Und das wird wiederum erreicht durch Wiederholung, durch Konsequenz und vor allem durch Vertrauen. Der Film vertraut darauf, dass wir diese Welt Stück für Stück selbst kennenlernen. Interessant dabei ist, dass Avatar kaum versucht, Pandora ständig größer und spektakulärer erscheinen zu lassen. Viele Filme erhöhen permanent den Einsatz. Größer, schneller, lauter. Avatar geht oft den entgegengesetzten Weg. Je länger also der Film dauert, desto mehr interessieren ihn die kleinen Momente. Ein Blick, eine Berührung, ein gemeinsamer Flug. Eine stille Szene im Wald. Nicht jede Erinnerung an Avatar entsteht aus Action. Viele davon entstehen eben aus Ruhe. Vielleicht ist auch das einer der Gründe, warum der Film eben nachhaltig wirkt. Und vielleicht ist das genau der Moment, an dem wir merken, dass sich eben unser Blick verändert hat. Nicht dann, weil uns der Film überrascht, sondern dann, wenn wir beginnen, uns in dieser Welt selbstständig zu bewegen. Wir stellen dann keine Fragen mehr über schwebende Berge. Nicht, weil sie plötzlich erklärbar wären, sondern weil sie innerhalb der Welt ihren Platz gefunden haben. Und vielleicht ist das eben genau die größte Leistung von Avatar. Der Film zwingt uns also nie, seine Welt zu akzeptieren. Er lädt uns nur ein, lange genug dort zu verweilen. Den Rest erledigt praktisch die Geschichte. Denn wenn wir eine Welt kennenlernen, ist das das eine. Wenn wir uns in ihr Zuhause beginnen zu fühlen, ist es eben etwas völlig anderes. Im zweiten Teil werden wir deshalb die reine Beobachtung der Filmwelt verlassen. Denn wenn Pandora irgendwann nicht mehr wie ein fremder Planet wirkt, stellt sich eine neue Frage. Wie schafft es ein Film, aus einer Kulisse ein Zuhause werden zu lassen? Warum fühlen wir uns zu Figuren plötzlich verbunden, obwohl sie weder wie Menschen aussehen, noch unsere Sprache sprechen? Und warum endet Avatar für viele Zuschauer nicht mit dem Abspann, sondern eben mit dem Gefühl, einen Ort verlassen zu müssen, den es eigentlich gar nicht gibt? Wie es also weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge, hier auf Neuroklar. Bis dahin.